Unterm Strich muss man schon sagen, dass es schon kurios ist, dass wir in Deutschland ein Steuersystem entwickelt haben, die Einkommensteuer, die Mehrleistung bestraft. Und deswegen sind die Leute nicht dumm, sondern sie können rechnen. Schulden sind nicht unbedingt dazu geeignet, mittel- bis langfristig Staatshaushalte zu finanzieren. Sie sind ein kurzfristiges Mittel, aber man muss aus den Schulden auch rauskommen. Wir haben seit der Corona-Pandemie auf Bundesebene über 400 Milliarden Euro Schulden aufgenommen. Unter Friedrich Merz und Klaas Klingbeil sollen nochmal 850 Milliarden dazukommen. Viele kleine und mittlere Betriebe sind jetzt auch in einer Phase der Übergabe. Wenn dann auch noch Erbschaftssteuer als Substanzsteuer kommt,
gehen die.
Sagen die adieu.
Wie zufrieden sind Sie denn mit der aktuellen Regierung? Sie können gerne mal eine Schulnote vergeben.
Ach, naja, ich glaube, Sie sind aus der Vorschule noch nicht mal rausgekommen.
Versetzungsgefährdet. Ja. Herr Holznagel, sind Steuern Raub?
Nein. Ich höre das immer wieder und ich bekomme auch E-Mails und WhatsApp-Nachrichten und Social Media natürlich, wo viele sagen, Steuern sind Raub. Nein, so sehe ich das nicht. Wir sind ja der Bund der Steuerzahler, das heißt, unsere Mitglieder zahlen Steuern, mehr oder weniger gerne. Aber das ist auch wichtig. Wir wollen einen Staat, der funktioniert. Wir wollen Rahmenbedingungen und dazu ist es eben notwendig, diesen Staat auch zu finanzieren. Aber der Staat muss aufpassen, dass die Steuerbelastung nicht zu hoch wird. Es gibt ja auch so eine Überlastung und spätestens, wenn dieser Kipppunkt erreicht wird, dann gibt's wirtschaftliche Probleme, gesellschaftliche Probleme und am Ende profitiert auch nicht der Staat. Deswegen sollte man immer auch eine milde Besteuerung organisieren, so dass man am Ende auch Spaß hat, im weitesten Sinne Steuern zu zahlen, aber eben auch das Gefühl, dass man mehr Netto vom Brutto hat. Das haben viele Menschen gerade nicht.
Spaß, Steuern zu zahlen, hatte ich noch nie, lustigerweise.
Naja, aber es gibt Veranstaltungen, da verabschiede ich mich dann und sage, ich wünsche Ihnen viele Steuerzahlungen, aber bei niedrigen Steuersätzen. Denn das zeigt ja, wenn man viele Steuern zahlt, dass man auch gut verdient, dass man dementsprechend auch ein gutes Einkommen hat. Und da ist es auch gerechtfertigt, einen Teil abzugeben. Aber wie gesagt, wir müssen über die Höhe sprechen. Ja. Und da gibt es in Deutschland viele Vorstellungen, die sind aus meiner Sicht übergriffig und auch nicht zeitgemäß vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Situation. Und Steuern dürfen am Ende keine Belastung sein, dass man sagt, es lohnt sich nicht mehr für mich zu arbeiten.
Funktioniert denn der Staat noch? Weil Sie gerade gesagt haben, natürlich, man zahlt dann für einen funktionierenden Staat. Viele haben gerade den Eindruck, der Staat funktioniert nicht mehr. Infrastruktur am Erodieren, die Industrialisierung, Insolvenzen auf Rekordhoch, die Bahn, die nicht funktioniert, Energiepolitik ist auch nicht mehr wettbewerbsfähig. Also funktioniert das noch? Ist die Gegenleistung noch gegeben für die Spitzensteuersätze, die wir zahlen?
Das ist eine sehr gute Frage und auch schon die richtige Analyse. Ich glaube, nein. Wir zahlen sehr, sehr viel Steuern. Es gibt auch in der Mittelschicht gerade viele Persönlichkeiten, aber eben auch viele Betriebe, die sind sehr, sehr hoch belastet. Und auf der anderen Seite ist das Feedback, also den Asset, den sie davon rauskriegen, gar nicht mehr so gegeben, dass man sagt, okay, es lohnt sich hier in Deutschland für mich. Die sehr guten Rahmenbedingungen, das hohe Bildungsniveau, das gute Infrastrukturnetz, all das ist ja nicht mehr vorhanden. Deswegen muss Deutschland sich schon fragen, ob die Belastung und das Angebot und die Rahmenbedingungen zusammenpassen. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass wir so in Parallelwelten leben. Wir alle sind digital unterwegs. Man kauft bei großen Versandhäusern ein und erwartet, dass das am nächsten Tag auch schon da ist. Man kriegt auch dementsprechend auch den Bestellverlauf. Also das brauche ich ja nicht alles ausführen. Sie wissen, wovon ich rede. Aber wenn Sie beispielsweise jetzt aus Stuttgart nach Berlin ziehen, dann wird das Finanzamt in Stuttgart ihre digitale Steuerakte ausdrucken, in einen Briefumschlag stecken und nach Berlin schicken. Und dort wird es dann wieder gescannt und digitalisiert. Das ist nicht state of the art, aber leider real. Und daran sieht man, dass der Staat in vielen Belangen wirklich hinterherhinkt und dass wir eine andere Vorstellung von dem haben, was wir eigentlich als Staat erwarten.
Also Sie würden sagen, der Kipppunkt, den Sie gerade erwähnt haben, ist erreicht? Also zahlen wir jetzt zu viel Steuern für zu wenig Leistung und die Unzufriedenheit ist am Steigen bei Unternehmen, aber auch Privatpersonen?
Wenn ich einen durchschnittlichen Arbeitnehmer mir vor Augen führe, wenn der einen Euro verdient, dann muss der 53 Cent an öffentliche Kassen abgeben. Also mehr als die Hälfte. Das Geld ist nicht weg, aber es haben andere.
Und die können mit Geld nicht gut umgehen, meistens.
Zum Beispiel. Ja. Aber bleiben wir erstmal nur bei der Abgabenbelastung, weil Steuern und Abgaben ja zusammengerechnet werden muss. Das kann sich der Arbeitnehmer ja nicht aussuchen. Dann kommen immer ganz kluge Leute und sagen mir, aber ja, der kriegt doch eine ganz tolle Krankenversicherung und eine super Rentenversicherung und so weiter und so fort. An anderer Stelle hören wir dann aber auch, dass die Rente gar nicht mehr sicher ist oder nur noch eine Basisversicherung ist. Also wir sehen schon, dass es schon in der Mittelschicht sehr erodiert und dass viele, gerade jüngere Menschen, Sorgen haben, ob sie den gleichen Wohlstand haben wie ihre Eltern, ob ihr Alterssicherungskonzept aufgeht und am Ende, ob man eben auch zufrieden ist mit der Belastung, die man hat und das Feedback, was man bekommt. Es gibt ja Staaten, die haben eine auch hohe Belastung, aber die Menschen sind wesentlich zufriedener, wie beispielsweise in Skandinavien. Und da müssen wir uns schon die Gedanken machen, wie kriegen wir die Systeme wieder fit, also nicht nur das Steuersystem, sondern auch das Abgabensystem, dass am Ende die Menschen zufriedener sind. Ich will gar nicht sagen zufrieden, sondern ein bisschen zufriedener mit dem, was da ist. Aber da, glaube ich, liegt noch eine Menge Arbeit vor uns.
Jetzt vor 50 Jahren war der Spitzensteuersatz ungefähr das 100-fache des durchschnittlichen Einkommens. Dann war es irgendwann mal das 20-fache, dann das 18-fache. Und jetzt haben wir das, glaube ich, 2,5-fache. Bei 70.000 Euro.
Noch schlimmer.
Noch schlimmer, hören Sie auf.
Also,
noch mehr graue Haare.
Ja, ja, Sie müssen heute ungefähr rechnen, wenn Sie im Durchschnitt das 1,3-fache verdienen.
Also, dann schon.
Und dann sind Sie schon mit einem Fuß in der Spitzenbesteuerung drin.
Geht also, los ab 70.000, ne?
Genau, ab 70, ja. Ein bisschen 69.000. Ja. Wir sind ja hier in Baden-Württemberg und viele Menschen, die ich treffe, die sind Spitzensteuersatzzahler, aber fühlen sich nicht als reich.
Na, ist ja auch nicht so, weil mit 70.000 Euro machen Sie in Stuttgart keine großen Sprünge. Sie können sich keine Immobilie leisten, Sie können nicht essen gehen, nicht in Urlaub gehen.
Völlig richtig. Aber vor dem Hintergrund des Steuerrechts und oftmals auch in den öffentlich-rechtlichen Medien. Wir haben es kürzlich wieder erlebt mit einer Diskussionsrunde mit Markus Söder, wo dann Herr Klamroth meinte, also wer den Spitzensteuersatz zahlt, ist reich. Das kann man per Definition so sehen, aber faktisch ist es nicht der Fall. Und ich glaube, das ist genau das Problem, was wir in unserem Steuersystem haben, dass wir die Falschen viel zu hoch besteuern und die Richtigen nicht ordentlich besteuern. Das muss man auch deutlich sagen, dass wir schon in Bereichen von ganz hohen Vermögen durchaus hier etwas Fairness mehr einfordern können. Aber die große Mitte, die große Mittelschicht und vor allen Dingen der Mittelstand zahlen in Deutschland viel zu viel Steuern. Und das ist jetzt keine Analyse vom Bund der Steuerzahler oder Rainer Holznagel, sondern das sagt selbst die OECD. Die hat in den letzten Tagen eine wieder mal wichtige Studie veröffentlicht, wo wir leider negative Spitzenreiter sind. Ja. Nur in Belgien zahlt man noch mehr Steuern. Und unterm Strich muss man schon sagen, dass es schon kurios ist, dass wir in Deutschland ein Steuersystem entwickelt haben, die Einkommensteuer, die Mehrleistung bestraft. Und deswegen sind die Leute nicht dumm, sondern sie können rechnen. Und wenn ich eben die Wahl habe, ob ich eine Einkommensverbesserung nehme, also noch mehr Steuern zahle oder einfach weniger arbeite, sagen sich die Leute, gut, dann bleib ich Freitag zu Hause oder mach nur noch eine 35-Stunden-Woche oder. Und das ist, glaube ich, eines der großen Motivationen, warum unsere Arbeitsstundenzahl in Deutschland so zurückgegangen ist und wir eigentlich, ich sag's mal ein bisschen flapsig, keinen Bock mehr haben, mehr zu arbeiten. Ich glaube, Bock ist schon da, aber nicht, wenn ich das Gefühl habe, dass mehr als die Hälfte wegbesteuert wird.
Ja, es gibt ja dieses berühmte Bürgergeldbeispiel, ne? Sekretärinnen, die sagen, warum soll ich jetzt für 150 Euro mehr tatsächlich jeden Morgen um 7 aufstehen? Und habe ich auch mitbekommen, tatsächlich live und in Farbe. Und da muss man tatsächlich sagen, ja, verstehe ich natürlich, klar. Also wenn ich das Geld geschenkt bekomme fürs Nichtstun und parallel noch schwarz arbeiten könnte, dann gehe ich vielleicht diesen Weg.
Sie sprechen dann einen wichtigen Punkt an. Auch in unseren sozialen Systemen haben wir eben keine Anreizfunktion mehr.
Null.
Und das liegt auch ein Stück weit daran, dass wir sogenannte Fallbeigrenzen hast. Das heißt, wenn du 1 Euro drüber bist, dann ist die ganze Sozialleistung weg. Und im Vergleich dann zum Niedriglohnsektor ist der Abstand nicht groß genug, damit eben die Lust entsteht, morgens um 7 aufzustehen. Und auch das darf man vielleicht den Leuten gar nicht vorwerfen, sondern es ist wirklich eine Frage des Staates, der Staatsorganisation. Und was mich immer wieder erschreckt, gerade in Deutschland, ist, wenn wir haben ja kein Erkenntnisproblem, wir wissen das ja. Aber wenn man das angehen will, dann kommen phlegmatisch natürlich gleich wieder Vorwürfe, dann kommen gleich entweder kaltes Herz, Sozialstaatabbau und Tausende gehen auf die Straße. Also wir müssen uns auch mal durchringen, wirklich nicht nur die Strukturreform zu benennen, sondern sie auch anzugehen. Und da fehlt mir in der politischen Ebene der absolute Mut.
Da wären wir auch gleich beim Thema, weil wir sind einfach momentan in der tiefsten strukturellen Systemkrise der Bundesrepublik Deutschland seit 1949. Ja. 6 Jahre kein Wachstum. Ja. Wir sind überall im Niedergang eigentlich. Wir sehen, wie ich es vorhin erzählt habe, die Rekordinsolvenzen, die Industrialisierung, Arbeitslosenzahlen, die immer weiter steigen. Die Sozialetats sind am explodieren. Die Rente reicht doch nicht, wie es Norbert Blüm versprochen hat, sondern jetzt ist es eine Basisversorgung und man muss noch gucken, wo man bleibt. Jetzt hat natürlich die neue Regierung um Friedrich Merz, die neue Regierung ist auch schon leider lange am Amt, viel versprochen an Reformen und wenig gehalten. Ich würde sagen, die letzte große Reform, die wir hatten, ist tatsächlich von Gerhard Schröder, die Agenda 2010, die tatsächlich gut war, aber die SPD das Leben gekostet hat, muss man sagen. Vielleicht haben deswegen die Parteien auch nicht den Mut, den sie einfordern, tatsächlich mal jetzt Reformen umzusetzen. Aber jetzt, was glauben Sie denn? Wir reden jetzt über eine Gesundheitsreform, wir reden über eine Steuerreform. Glauben Sie, da kommt wirklich was dabei rum oder ist es wieder nur ein bisschen Kosmetik, ein bisschen Umverteilung, um den Wähler zu beruhigen, praktisch Brot und Spiele und eine Beruhigungspille?
Wir haben auf der einen Seite den absoluten Druck in den sozialen Sicherungssystemen. Die Gesundheitsreform ist mehr als notwendig. Wir dürfen bei der Gesundheitsreform nicht die Pflegeversicherung vergessen. Das ist eigentlich die größere Baustelle, wo auch das größere Potenzial liegt und deswegen müssen wir diese Reform angehen, weil wir jetzt schon sehen, dass der Faktor Arbeit viel zu hoch belastet ist, dass die Kassen das nicht mehr leisten können und dass wir hier auch intransparente Strukturen haben, die eben auch dazu beitragen, dass die Finanzflüsse nicht offengelegt werden. Also es ist folgerichtig, dass beispielsweise für die ALG-II-Empfänger, also Bürgergeldempfänger, die Beiträge nicht aus den Kassen bezahlt werden dürfen, was derzeit der Fall ist, sondern natürlich vom Steuerzahler. Und dann wird eben auch nochmal deutlich, wie viel wir für diesen Sozialstaat auch aufbringen müssen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir hier eine Strukturreform durchführen. Auch bei der Rente ist genau das Gleiche. Wir müssen angesichts der Demografie tatsächlich darüber sprechen, ob wir nicht alle länger arbeiten können, wollen und sollten und müssen. Aber eben auch das Rentenniveau ist ein Thema. Und ich will nochmal vielleicht das aufgreifen, was Friedrich Merz gesagt hat, weil er ja gesagt hat, es ist ja jetzt nur noch eine Basisversicherung. Also, dass die Rente sicher ist, das haben die Menschen schon früher der Politik nicht geglaubt. Und sie haben daraus die richtigen Schlüsse gezogen. Wenn man sich die Zahlen anschaut, dann ist es so, ungefähr 13, 14 Millionen Rentner müssen eine Steuererklärung abgeben. Und von diesen haben nicht mal 1 Million Rentner ausschließlich Einnahmen der gesetzlichen Rentenversicherung. Das heißt, insgesamt haben sie auch noch eine Betriebsrente, sie haben privat vorgesorgt, viele haben auch Eigentum und Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung. Deswegen muss man sich um die derzeitige Rentnergeneration nicht so viel Sorgen machen. Auch da haben wir Probleme, aber in der Masse, glaube ich, geht's denen sehr gut. Aber die zukünftige Rentnergeneration, die eben nicht vorsorgen, die auch nicht die Möglichkeiten haben, Geld zurückzulegen, die auch Angst vor dem Kapitalmarkt haben, das ist ja auch ein Thema, denen wird es im Alter wirklich schlecht gehen, wenn die jetzt nicht die Kurve kriegen. Und deswegen brauchen wir jetzt auch eine Steuerreform, weil wir die Mittelschicht entlasten müssen. Es ist natürlich Wohlfall zu sagen, sorgt privat vor. Vom was denn?
Von was? Deswegen muss man. Und es wird ja auch noch besteuert mit Kapitalertragssteuer.
So. Ne? Ja. Deswegen muss man die Rahmenbedingungen verändern. Wir müssen mehr Netto vom Brutto organisieren. Wir dürfen das auch nicht so gestalten, als wenn die Arbeitgeber noch mehr bezahlen müssen, wie jetzt mit der 1.000-Euro-Prämie. Das ist ein Vertrag zulasten Dritter. Und da sehe ich tatsächlich ein bisschen Licht am Ende des Tunnels. Und es ist nicht der Zug. Zwei Bundestagsabgeordneten der Union haben ja jetzt einen Tarifvorschlag mal auf den Tisch gelegt, den ich sehr richtig und sehr gut finde.
Aber wir haben doch die SPD dabei.
Ja, aber die Genossen brauchen immer ein bisschen. Und deswegen glaube ich schon, dass man in der SPD sich das genau anschaut. Auch wir haben ja unseren Beitrag dazu geleistet, dass man die Zahlen richtig interpretiert. Das klappt nicht immer, aber ich bin guter Hoffnung, dass man doch ein bisschen nachrechnet und Mathematik vor Glauben setzt. Das ist immer ganz richtig in der Finanzpolitik.
Ihre Worte in Gottes Ohr.
Ja, also. Aber unterm Strich, ich will auch jetzt, das ist jetzt nicht Hurra und alles ist gut, sondern das ist ein wichtiger erster Schritt. Und viele erwarten von einer Einkommensteuerreform auch einen großartigen Befreiungsschlag. Das wird es auch nicht sein. Wir bewegen hier uns im Entlastungspotenzial zwischen 200, 300, 600 Euro maximal im Monat. Also das wird jetzt nicht der Befreiungsschlag sein. Aber das ist ein wichtiger Schritt und das ist ein Baustein, wie wir Deutschland wieder wettbewerbsfähig bekommen. Und deswegen sollte man das nicht kleinreden. Wir müssen das jetzt machen. Und ich halte das auch für ein Stück fair, weil wir haben auf der einen Seite für große Kapitalgesellschaften die Körperschaftssteuersenkung im Visier. Ja. Und wenn wir dann bei der Einkommensteuer nichts machen, ich will mal übertreiben, dann kriegt der Daimler seine Steuersenkung, aber der Bäcker daneben an, der nicht. Und das funktioniert nicht. Wir müssen in der Steuer auch ein bisschen Fairness und Gerechtigkeit walten lassen. Und wir müssen die Erwartungen befriedigen, dass es auch mal dass es mal weniger wird, als anstatt immer mehr.
Ja. Wie zufrieden sind Sie denn mit der aktuellen Regierung? Sie können gerne mal eine Schulnote vergeben.
Ach, naja, ich glaube, Sie sind aus der Vorschule noch nicht mal rausgekommen.
Versetzungsgefährdet.
Ja, wir sind ja jetzt ein bisschen über ein Jahr. Ich will vielleicht mit einem positiven anfangen. Ich glaube schon, dass man am Anfang viel Reformwillen auch gehabt hat, dass man auch einige Beschlüsse im steuerlichen Sinne, im wirtschaftlichen Sinne getroffen hat, die gut sind, bessere Abschreibungen, Körperschaftsteuersenkung und so weiter. Aber wir im Laufe der Zeit, und das ist relativ schnell gesehen haben, dass die Krisen viel schlimmer sind und dass die Maßnahmen eher Kleckern als Klotzen sind. Insofern hätte die Regierung schnell eingreifen müssen und noch eine Schippe drauflegen müssen. Das hat sie nicht getan und jetzt haben wir auch selbst bei dieser hohen Steuerbelastung noch eine Diskussion um Steuererhöhungen. Von der Erbschaft- und Schenkungssteuer will ich gar nicht anfangen.
Kommt oder die Mehrwertsteuererhöhung, was glauben Sie?
Die Mehrwertsteuererhöhung ist auch ein Thema. Jetzt kommt die Zuckersteuer und so weiter. Wissen Sie, die Frage ist ja eine andere. Brauchen wir das Geld?
Ja, wir haben ja kein Einnahmeproblem, wir haben ein Ausgabeproblem. Ich glaube, noch nie haben wir mehr Steuern eingenommen, über 1 Billion Euro. Und trotzdem reicht es vorne und hinten nicht.
Ja.
Also wie machen Sie sich da einen Reim draus? Also wir könnten noch Geld einsparen. Sie haben es schon erwähnt, Digitalisierung, weniger Bürokratie, weniger Steuergesetze. Die Möglichkeiten sind ja da, andere Länder machen es ja vor.
Das ist genau der Punkt. Wir haben eben kein Einnahmeproblem. 1 Billion Euro, so viel Geld gab es noch nie in den öffentlichen Kassen in Deutschland. Hinzu kommt eine Verschuldungsorgie mit Schuldenbremse, die ihresgleichen sucht. Wir haben seit der Corona-Pandemie auf Bundesebene über 400 Milliarden Euro Schulden aufgenommen. Mhm. Unter Friedrich Merz und Klaas Klingbeil sollen nochmal 850 Milliarden dazukommen. An dieser Stelle vielleicht ein kleiner Tipp. Wenn Sie einen Kredit brauchen, gehen Sie zur Bank und nicht nach Kredit fragen, sondern Sondervermögen.
Ja,
also da sieht man schon, wie die Semantik Marketing auch ist. Ich bin auch immer sehr erschrocken, wie man da versucht, die Leutchen hinter die Fichte zu führen. Natürlich sind Sondervermögen Sonderschulden. Und wir sehen jetzt schon die Konsequenzen. Die mittelfristige Finanzplanung liegt auf dem Tisch und die Zinszahlungen im Bundeshaushalt wurden nach oben korrigiert. Also da kommen wir ganz schnell in französische Verhältnisse. Die müssen derzeit jeden 10. Euro für Zinsen ausgeben. Wenn es bei uns so weitergeht, wird es fast jeder 8. auf Bundesebene sein. Also nicht mehr Schulden sorgen für mehr Flexibilität, sondern im Gegenteil, die aktiven Haushalte, die werden darunter leiden. Aber um zurückzukommen auf Ihre Frage zu antworten, wir haben jetzt die Einnahmen, wir haben hohe Steuereinnahmen, wir haben die Verschuldung. Spätestens jetzt müssten die doch aus dem Quark kommen und mal so richtig klotzen. Aber nein, wir sehen, dass die Sondervermögen nicht dafür eingesetzt werden, wofür sie eigentlich gedacht und versprochen sind.
Das haben Sie auch aufgedeckt?
Wir haben wieder mehr Konsum. Mhm. Wir investieren nicht wirklich. Wir haben auch nicht wirklich einen Plan, was denn wir nun wirklich als erstes machen wollen. Ist die Bahn ganz wichtig? Sind die Autobahnen ganz wichtig? In der Sache, ich will das ist wirklich sehr wichtig, aber das muss man vielleicht nochmal deutlich machen. Im Sondervermögen Infrastruktur. Da werden 2,5 Milliarden Euro rausgenommen, um die Betriebskosten von Krankenhäusern zu subventionieren. Das mag für sich eine wichtige Sache sein, aber nochmal, wir haben dieses Geld aufgenommen, um eben Wirtschaft zu stabilisieren, um Verkehrsinfrastruktur voranzubringen. Aber nein, wir nehmen dieses Geld und bezahlen damit Betriebskosten. Und das macht nochmal deutlich, dass wir ein Stück weit den Kompass auf politischer Ebene verloren haben und dass wir fiskalisch nicht den Mut haben, die Prioritäten, die jetzt notwendig sind, zu setzen. Und wer Prioritäten setzt, muss auch Disprioritäten tatsächlich definieren. Und davon treffe ich eigentlich oder darüber höre ich in Berlin nichts. Weiterhin wird alles finanziert. Bei den Ausgaben haben wir Methode Rasensprenger. Und wenn ich sage, wir müssen eigentlich die Methode Rasenmäher holen, ein großes Entsetzen, das kannst du nicht machen. Doch, überall muss gespart werden. Und das heißt ja nicht, dass die Häuser, also die Ministerien dann inflexibel sind. Der Minister, die Staatssekretäre können dann selbst entscheiden, wo sie sparen, ob ein Projekt ganz wichtig ist, eine Subvention ganz wichtig ist, aber dann müssen sie an anderer Stelle eine Schippe noch draufholen. Übrigens ist das, was viele Menschen, was viele Unternehmen tagtäglich machen müssen. Wieso sollte sich die Politik da rausnehmen? Also das Potenzial ist da und deswegen bin ich unzufrieden mit der Regierung, weil sie sich selbst eigentlich super Rahmenbedingungen geschaffen hat. Sie hat einen großen fiskalischen Vorsprung organisiert. Sie hat auch eine Bevölkerung, die jetzt wirklich Reformen sehen will, aber beide Parteien oder alle drei Parteien lassen sich oft vom Kurs abbringen, wenn es um Themen geht, die natürlich auch mal durchgehalten werden müssen. Wo man einfach mal hinstehen muss und sagt, so machen wir das jetzt. Wir haben nur eine Woche über die Reform der Pflegestufen gesprochen. Wir haben nicht wirklich darüber gesprochen, wie wir jetzt die Rente stabilisieren. Im Gegenteil, da gab es einen Aufstand in der Union mit den jungen Abgeordneten, die deutlich gemacht haben, ja, so geht es nicht weiter. Ja. Wir sind jetzt bei der Gesundheitsreform dabei, eher das Schlimme und das Schlechte hervorzutun, als die Chancen, die wir rausholen. Wir sind bei der Digitalisierung nicht weitergekommen, weil wir meinen, der Datenschutz ist wichtiger. Der Föderalismus ist uns ganz wichtig, wobei jeder sagt, mir ist das doch egal. Hauptsache, meine Kinder lernen in Bayern genau das Gleiche wie in Schleswig-Holstein. Also insofern, ich glaube, die Bevölkerung ist viel weiter als diese Regierung.
Ja, das auf jeden Fall. Und die Frage ist natürlich, brauchen wir noch mehr Schmerzen? Also muss der Druck noch höher werden in der Politik, dass sie wirklich auch anfangen, jetzt entscheidende Reformen durchzusetzen, weil in den letzten 6 Jahren, wie gesagt, kein Wirtschaftswachstum. Das Einzige, was gewachsen ist, ist der Staatssektor. Ja. 500.000 neue Stellen, noch mehr Ministerien. Selbst ein Digitalisierungsministerium wurde noch eigentlich gegen jeglichen Willen der Bevölkerung implementiert. Weitere, ja, Steuergesetze, ja, noch mehr Bürokratie. Also genau das Gegenteil von dem, was die Menschen eigentlich sich erhofft haben von der neuen Regierung. Also ihre Hoffnung, wie gesagt, die respektiere ich, aber mir fehlt der Glaube, muss ich ganz ehrlich sagen.
Naja, ich werde ein Stück weit auch dafür sozusagen immer eingeladen, damit ich am Ende auch noch Hoffnung verspüre oder
versprühe. Nicht bei mir, Sie können doch alles
nein, reden. Nein, wir dürfen auch am Ende nicht die Hoffnung verlieren. Das ist auch ein Stück weit wichtig, weil wenn wir nicht motiviert sind, dann wer denn sonst? Also insofern bin ich Berufsoptimist und stehe auch dazu. Aber es ist kompliziert und es wird leider nicht besser. Und ich spüre schon eine andere Wahrnehmung. Was Sie gesagt haben, ist richtig. Die Wirtschaftsdaten sind seit Jahren schlecht, aber vor 1-2 Jahren, wenn ich im Land unterwegs war und Vorträge gehalten habe, dann habe ich immer gefragt, wie geht's euch? Und dann kam natürlich erstmal die Tirade, wie schlecht und Wirtschaft und aber persönlich. Nee, persönlich ist schon alles gut und das passt schon und 2-mal im Jahr im Urlaub und so weiter. Das ist seit geraumer Zeit vorbei.
Ja.
Und ich merke, dass sehr viele Menschen, die angestellt sind, aber auch sehr viele Unternehmer, die Angestellte haben, schon sehr pessimistisch in ihre individuelle persönliche Zukunft schauen. Wir haben eine Vielzahl von Insolvenzen, nicht nur, weil wir ein Cashflow-Problem haben, sondern weil Auftragslagen wirklich zurückgehen, weil Transformation einsetzt und wir nicht mehr offensichtlich wettbewerbsfähig sind. Wir haben traditionelle Firmen in Deutschland, die sind nach Polen, nach Tschechien abgewandert, weil sie sagen, Qualität stimmt mittlerweile da genauso, Infrastruktur ist auch gut.
Energie.
So ist es, die Arbeitskosten sind niedriger. Also insofern, wir sehen um uns herum, entwickelt sich Positives, aber wir sehen, dass wir selber nicht in die Puschen kommen, wie man in Norddeutschland sagt, um Potenzialwachstum zu heben. Und da muss die Bundesregierung aus meiner Sicht viel mehr mit einer Stimme sprechen. Und ich verstehe an dieser Stelle auch nicht die Genossen. Weil wir sehen, dass wir sehr viele Industriearbeitsplätze verlieren. Wir sehen auch, dass selbst die Gewerkschaften positive Signale zu Strukturreformen senden. Aber man kann sich im Kabinett nicht durchringen. Und man will denn doch lieber selbstverliebte Diskussionen führen, die am Ende nicht dazu beitragen, dass Deutschland vorankommt, dass Deutschland bessere Rahmenbedingungen hat und auch wieder einen Ruf verteidigt, dass Made in Germany tatsächlich eine Edelmarke ist, die natürlich auch ihren Preis hat. Und das, glaube ich, verspielen wir.
Sind wir satt geworden? Sind wir spätrömisch dekadent, dass wir uns auf einmal leisten können, über mehrere Geschlechter zu reden, überall in der Welt das Geld verteilen, NGOs querfinanzieren mit Steuergeldern, Pronomen gendern, all diese Woken-Diskussionen waren auf einmal wichtiger wie irgendwie die Altersvorsorge oder die Schule, die Beschulung der Kinder, wir hatten Lehrermangel etc. pp. Also sind wir der kranke Mann Europas geworden, der jetzt auch ganz Europa mit runterreißt?
Ich will einen Punkt aufgreifen, der mir persönlich sehr wichtig ist. Ich engagiere mich da auch sehr intensiv im Bündnis ökonomische Bildung. Wir müssen viel mehr ökonomische Bildung an die Schulen heranbringen.
D'accord.
Und ich habe auf der einen Seite gesehen, dass die Schülerinnen und Schüler das alle wollen, dass die auch wirklich danach lechzen. Aber ich sehe auch auf der anderen Seite, dass sowohl Lehrpläne als auch Lehrer das nicht unbedingt zu wichtig empfinden. Und dass wir dann doch Debatten führen, wo ich dann mich frage, ob das eine gute Vorbereitung fürs Leben ist, im weitesten Sinne. Also da, glaube ich, muss sich schnell was ändern. Ich erzähle das auch immer aus meiner eigenen Jugend. Als ich Abitur gemacht habe, war jemand bei uns in der Klasse im Wirtschaftspolitikunterricht, der nochmal das Rentensystem vorgerechnet hat und gesagt hat, Leute, wenn ihr nichts selbst macht, dann habt ihr ein Problem. Insofern bin ich aufgewachsen, eindeutig mit der Idee beziehungsweise auch mit dem Willen, ich muss privat was tun. Und wenn ich heute junge Menschen treffe, die sehen das gar nicht so. Die wählen denn eher politisch links und glauben, der Staat macht schon alles. Aber es ist, glaube ich, eine Wette, die nicht aufgeben wird. Deswegen müssen wir schon für mehr ökonomische Zusammenhänge und für mehr ökonomische Bildung sorgen. Der zweite Punkt ist, ich glaube, und da muss sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk auch immer wieder fragen, ob die Berichterstattung das widerspiegelt, was im Land tatsächlich passiert. Wir haben hier einen Fokus, der nicht dem gerecht wird, wie viele Menschen im ländlichen Bereich leben, wie viele Menschen auch ihren Alltag gestalten. Das kann man immer auch an gewissen Diskussionen festmachen, beispielsweise um das Deutschlandticket, das extrem stark subventioniert wird, gerade von den Menschen, die nicht die Infrastruktur vor Ort haben, die auf ihr Auto angewiesen sind, um morgens zur Arbeit zu fahren. Und da ist eine gewisse Unwucht in Deutschland entstanden. Und deswegen glaube ich, müssen wir viel breiter berichten. Es gibt Menschen, für die ist Gendern sehr wichtig. Geschenkt, sollen sie. Da habe ich überhaupt kein Problem mit. Aber wenn diese Prioritätenverschiebung auf einmal ein ganzes Land lahmlädt und wir die Priorität für Wohlstand und Wirtschaftswachstum verlieren, dann muss man selbst kirchliche Vertreter fragen, wie soll's dann in diesem Land weitergehen? Wir leben, oder anders, unsere gesamte Struktur, ob das Sozialstaatlichkeit ist, ob das Wirtschaftlichkeit ist, ob das Sicherheit ist, im Inneren wie im Äußeren, nur wenn wir Wirtschaftswachstum generieren, können wir das bezahlen. Und deswegen ist es sehr spannend zu sehen, wie jetzt viele politische Akteure sich verhalten. Und am Ende sind es nicht nur die da oben, das muss man eindeutig sagen, es ist auch schon ein gesellschaftliches Problem. Wenn wir auf der einen Seite Geld haben, heißt das ja nicht sofort, dass die Investitionen kommen. Ich kann Ihnen so viele Beispiele nennen, wo Umweltauflagen, Naturschutz am Ende dazu beigetragen hat, dass es nicht nur exorbitant teuer und lange gedauert hat, sondern erst gar nicht kommt. Und wir beschäftigen uns so oft mit Fledermäusen oder irgendwelche Lurche oder was weiß ich. Das macht denn manchmal schon bitter. Und da glaube ich, muss Deutschland zurückfinden, dass es immer ein gutes Miteinander ist. Flora, Fauna, Habitats gehören natürlich auch im Blickwinkel. Aber Wirtschaft muss auch laufen.
Also ich sag immer, wenn wir keinen Wohlstand haben, dann können wir auch keinen Umweltschutz oder Klimaschutz betreiben, dann ist nämlich vorbei, weil so. Dann kommt erst das Fressen, dann die Moral.
Ja.
Und wir dürfen auch nicht vergessen, wenn Deutschland schwächelt, dann schwächelt auch ganz Europa und die EU und unsere gemeinschaftliche Währung Euro, weil wir sind der größte Nettozahler. Wer soll uns ersetzen? Österreich wird es kaum stemmen, genauso wenig Niederlande oder Italien. Also da, denke ich mal, müsste man ein bisschen länger denken als nur bis zur nächsten Wahl, aber das sehe ich momentan nicht. Jetzt sehen wir auch, Sie haben nicht nur das Schwarzbuch der Steuersünden, sondern sie haben auch diese wunderschöne Schuldenuhr. Und jedes Mal, wenn ich in Berlin bin, ich jogge vorbei und dann jedes Mal, wow, okay, wie sollen wir das noch stemmen? Wir haben jetzt auch gesehen, zwischen 2021 und 2024 ist die Zinslast nur auf die Schulden, hat sich verzehnfacht von 4 Milliarden auf über 40 Milliarden. Ja. Das ist eine Entwicklung. Jeder, der ein bisschen Zins und Zinseszins kann, der weiß, es ist nicht gesund, es ist nicht nachhaltig. Warum? Weil 40 Milliarden müssen erstmal erwirtschaftet werden. Was würden Sie, wenn Sie jetzt Finanzminister wären, ja, und ich würde Sie sofort wählen, Herr Holznagel, ja, Sie machen auf mich einen integeren Eindruck, lasst mich mal wissen in den Kommentaren, ob ihr das auch so seht, und Sie machen Sinn für mich, was würden Sie sofort umsetzen, um erstens Steuern zu sparen und Deutschland wieder sozusagen make Germany great again oder so, oder halt einfach Deutschland wieder auf den richtigen Pfad der Tugend zu bringen?
Zunächst erlaube ich mir doch ein kleines Scharmützel, ich glaube, es ist sehr wichtig, als Finanzminister den Unterschied zwischen Ehegattensplitting und Steuerklassenwahl zu kennen. Das wollte ich einfach mal nur sagen, aber das ist eine andere Frage.
Gerne.
Wir haben unsere Schuldenuhr ja erweitert.
Ja, leider.
Vorher, naja, nee, nicht leider, sondern es war notwendig. Mhm. Es waren vorher tatsächlich nur drei Zahlen oder drei Werte zu sehen. Einmal die Gesamtverschuldung. Ja.
Knapp dann 3 Millionen.
Diese kündliche Neuverschuldung.
Mehrere tausend Euro.
Und die Pro-Kopf-Verschuldung. Ne? Also wir sind da in Dimensionen, die sich normale Absolut. Menschen nicht mehr vorstellen können. Ja. Und wenn Sie da vorne stehen, dann können Sie die letzten 6 Ziffern der Gesamtverschuldung gar nicht Geht mehr erkennen, nicht. Weil die so schnell rattern. Ne? Also die Gesamtverschuldung ist eine Ziffer mit 13 Stellen. Das ist schon heftig. Aber als wir dann alle so besoffen waren, oder was heißt wie alle, aber das auch oftmals sehr viele Medienvertreter so besoffen waren von Sondervermögen und neuen Schulden und jetzt geht's voran, haben wir uns schon überlegt, also die Schulden sind ja nicht umsonst. Und deswegen haben wir eben diese vierte Zahl, diese vierte Auskunftsstelle dazugenommen und das ist tatsächlich die Zinszahlung. Mittlerweile müssen wir pro Sekunde über 1.000 Euro Zinsen zahlen, gesamtstaatlich. Und Sie haben schon gesagt, 2021 hatten wir eine Belastung im Bundeshaushalt von nur in Anführungszeichen 4.000 Millionen oder 4 Milliarden. Jetzt sind es 38 Milliarden, Tendenz stark steigend. Das heißt, nur auf Bundesebene gehen wir davon aus, dass es mindestens 65 Milliarden Euro wären, wenn alles gut läuft. Wahrscheinlich wären es 70, 80 Milliarden Euro. Und da braucht man nicht viel rechnen. Die Steuermehreinnahmen, die wir bis 2029 aufgrund von ganz klassischen Wachstumswerten einnehmen werden, sind weg. Das heißt, die Verschuldung hat dem Finanzminister gar keine Spielräume bereitet, sondern im Gegenteil, wir werden einen immer größeren Posten auf der Zinsseite haben und dementsprechend wird es auch eine Belastung für künftige und auch gegenwärtige Generationen sein. Schulden sind nicht unbedingt dazu geeignet, mittel- bis langfristig Staatshaushalte zu finanzieren. Sie sind ein kurzfristiges Mittel, aber man muss aus den Schulden auch rauskommen. Und deswegen ist mir die Schuldenbremse eigentlich wichtig, weil sie auch eben verpflichtet, aufgenommene Schulden mal zu tilgen. Weil die Schuldenuhr ist ja das eine. Das andere ist, wir haben in der Bundesrepublik Deutschland auf Bundesebene noch nicht einmal einen Bundeshaushalt gehabt, der parlamentarisch gewollt Schulden tilgt. Ja. Und das, glaube ich, ist ein wichtiger Punkt, wenn ich in Talkshows sitze und Politiker zu mir kommen und sagen, na ja, wenn du ein Haus baust, dann nimmst du doch auch Kredite auf. Wieso soll der Staat das nicht machen? Ja, das kann er gerne tun, aber wenn du ein Haus baust, dann musst du auch die Zinsen bedienen und die Tilgung vor allen Dingen organisieren. Und das, glaube ich, gehört zur Wahrheit mit dazu, dass der Staat zurzeit nicht tilgt und auch nicht tilgen will. Und deswegen ist es auch ein schwieriges Signal für Investoren. Da müssen wir schon nachdenklich sein, wenn wir einen Großteil unserer staatsoriginären Aufgaben, wie beispielsweise innere und äußere Sicherheit, über Schulden finanzieren, die vielleicht Staaten kaufen, die uns gar nicht wohlgesonnen sind, dann wird das schon ein bisschen schwierig. Und da müssen wir so schnell wie möglich weg. Und deswegen wäre es immer eine gute Aufgabe eines Finanzministers, ganz klar und deutlich reinen Wein einzugießen und zu sagen, was geht und was nicht geht. Und wir hatten Finanzminister, die haben das getan, mal laut, mal leise. Ich kann mich erinnern, Hans Eichel.
Super, ja.
2%, dann kam irgendwann mal, lass mal Hans, der Kanzler. Also Schröder hatte nicht immer gute Seiten, aber insgesamt hat er war ein Reformkanzler. Aber wer es auch sehr gut gemacht hat, war Wolfgang Schäuble. Wolfgang Schäuble hat nicht nur die schwarze Null wiederhergestellt, sondern er hat auch dafür gesorgt, dass als es richtig abging in Deutschland, wo die Kassen wirklich übervoll war, da hat er so ein bisschen auch die Euphorie des Ausgebens gedämpft. Selbst Olaf Scholz wollte als Finanzminister noch die schwarze Null. Und dann kam Corona. Also insofern, ich akzeptiere und sehe, Politik steht immer unter einem besonderen Druckverhältnis. Aber der sogenannte Schatzkanzler, die Finanzminister, sie müssen eine herausragende Stellung haben und sie müssen den Mut und die Kraft haben, No zu sagen. Und der jetzige Finanzminister, da wäre meine Empfehlung, nicht noch mehr Einnahmen sind seine Rettung, sondern weniger Ausgaben.
Ja, ich befürchte aber, da er leider von der SPD kommt, dass es eher um noch mehr Umverteilung gehen wird, noch mehr Sozialismus, noch mehr Einnahmen, noch mehr Steuern und Abgaben, weil wir haben es ja gesehen, jetzt bei der Tankaktion, 2 Monate lang wird da was ausgesetzt, aber für immer wird die Tabaksteuer erhöht. Und wir wissen ja, wenn sie einmal einen Fuß in der Türe haben, die Politik, Steuern werden nie zurückgenommen. Wir haben, glaube ich, bis heute noch die Steuer aus dem Kaiserreich bezüglich der Weinschaumsteuer. Ja. Für die Kriegsflotte von Kaiser Wilhelm. Mhm. Und deswegen sehe ich, dass Sie da die Uhr zurückdrehen, eher nicht so. Sehen wir denn generell eine Art Insolvenzverschleppung?
Ich will einen Punkt nochmal aufgreifen, weil Sie es gesagt haben, das ist mir doch recht wichtig. Also ich bin kein Raucher, mir ist das relativ egal, aber ich bin doch Fan von guten Systemen und von klaren Aussagen. Und wenn wir jetzt die Tabaksteuer uns annehmen, die Tabaksteuer ist für den Bund schon eine sehr große Steuer, macht schon viel aus, mehr als die Erbschaftssteuer. Aber sie ist somit mittlerweile die eierlegende Wollmilchsau. Wir haben jetzt einen Tankrabatt, das finanzieren wir über eine höhere Tabaksteuer. Auch Ursula von der Leyen hat sich vorgestellt, dass ein Teil des EU-Haushaltes über die Tabaksteuer finanziert wird. Also überall, wo ich hinhöre, soll es jetzt Tabaksteuer. Die Tabaksteuer richten. Und man muss aber zwei, drei Sachen dabei berücksichtigen. Das erste ist, wir haben heute schon in Deutschland einen Schwarzmarkt, der sich gewaschen hat. Ich erschrecke immer wieder, wenn ich mit dem Zoll darüber spreche. Und selbst die Beamten im Bundesfinanzministerium waren ja davor, diese Steuerschraube noch höher zu drehen, weil die Menschen dann Ausweichwege suchen. Und dann wird der Schwarzmarkt florieren. Das heißt, dass wir nicht nur die Kontrolle über diese Produkte und den Markt verlieren, sondern dann auch gegebenenfalls weniger Einnahmen haben. Das zweite ist, so einfach geht das gar nicht mit der Steuererhöhung. Wenn man sich, glaube ich, ein Packung Zigaretten kauft, da ist da so eine Steuerbanderole drauf. Also das kannst du nicht morgen erhöhen. Da gibt es schon was im Markt. Das heißt, wir brauchen auch hier einen gewissen Vorlauf. Und das war in der früheren Zeit immer so Usus, dass man sich da auf steuermoderate Steuererhöhungen geeinigt hat. Jetzt auf einmal will man das nicht. Und das ist einfach unredlich und das ist systemfremd. Und der dritte Punkt ist, also wenn ich mir das jetzt anschaue mit dem Tabak- oder dem Nikotinmarkt, da sehe ich sehr viele Produkte, die sind gar nicht reguliert. Sogenannte Nikotinbeutel beispielsweise, die sind nicht legal in Deutschland, in anderen Ländern schon. Da sagen Experten, man könnte bis zu 700 Millionen Euro Steuern darüber generieren. Nochmal, ich kenne das nicht, mir ist das auch egal, aber wenn ich jetzt in diesem System wäre, dann würde ich mir doch erstmal anschauen, vielleicht das zu optimieren, eine breite Einnahmebasis zu schaffen und nicht gleich sofort auf Steuererhöhungen zu setzen. Und das, glaube ich, ist nochmal so ein Punkt insgesamt, dass wir zu schnell auf Steuererhöhungen setzen, phlegmatische Herleitungen machen, ohne dass wir wirklich ein Gesamtkonzept haben. Und da müsste das Finanzministerium, der Bundesfinanzminister aus meiner Sicht, ein bisschen mehr in medias res gehen und schauen, wie es funktioniert. Insgesamt ist es einfach so, dass wir bei Lenkungssteuern sehr vorsichtig sein müssen. Deswegen bin ich skeptisch, dass eine Zuckersteuer dazu beiträgt, dass Deutsche gesünder werden. Ich bin auch sehr skeptisch, dass die Tabaksteuer dazu beiträgt, dass die Deutschen weniger rauchen. Und wenn die Politik ehrlich ist, dann will der Finanzminister das ja gar nicht.
Natürlich,
also Leute raucht, trinkt Cola, nimmt Zucker, trinkt Sekt und Alkohol. Also das ist genau so ein bisschen das Widersinnige an der Politik. Und das hat auch ein Stück weit dazu beigetragen, dass die Wahrhaftigkeit und die Ehrlichkeit nicht mehr wahrgenommen wird. Und deswegen lieber sauber finanzieren und sagen, das sind jetzt unsere Probleme. Und so gehen wir da raus, als irgendwie Wolkenkuckucksheim an die Wand zu malen.
Nennen Sie mir mal Sachen, die Sie sofort umsetzen würden. Ich habe Sie vorhin schon gefragt bezüglich, was würden Sie sagen, was wäre eine faire Steuer? Brauchen wir eine Flat Tax? Können wir die Steuer irgendwie auf 10% runterdrücken, indem wir die KI implementieren in der Bürokratie und so weiter? Also welche Maßnahmen würden Sie machen? Einmal zur Einsparung von Steuergeld, aber dann auch Steuerreformen, die sinnvoll sind, die nachhaltig sind, die auch den Wettbewerbsstandort Deutschland wieder nach vorne bringen, dass auch ausländisches Kapital wieder nach Deutschland kommt. Weil ich höre von vielen Unternehmen, nee, die Steuern sind mir zu hoch jetzt zum Investieren. Zu viele Nebenkosten, soziale Abgaben etc. Also wenn Sie jetzt wirklich Tabula Rasa machen könnten, drei Punkte, Steuern zu sparen und Steuern zu implementieren.
Also die Wunschvorstellung Tabula Rasa ist schon sehr verlockend, aber ich glaube, das geht ein Stück zu weiter. In der jetzigen Situation ist das Richtige und Wichtigste, eine Einkommensteuerreform durchzuführen.
Ja.
Und da würde ich richtig reingehen. Da würde ich wirklich mal eine Entlastung organisieren, die insbesondere bei der Mitte ankommt. Damit am Ende mehr Arbeit lohnt. Ich will das mal an einem Beispiel festmachen. Wir diskutieren über den Mindestlohn. Wenn wir jetzt jemanden nehmen, der den Mindestlohn empfängt, Vollzeit arbeitet, nicht verheiratet ist, und wir nehmen dann 15 Euro, einige politische Parteien wollen ja die 15 Euro, der hätte eine Einkommensverbesserung von 8%, zahlt auch mehr Sozialversicherungsbeiträge um 8%, aber seine Steuerlast wächst um 22%. Und das macht nochmal deutlich, dass die Progression zu steil ist. Und deswegen haben wir diese Ausweichmöglichkeiten oder Reaktionen, dass die Leute weniger arbeiten. Also wir brauchen eine wirklich veritable Steuerentlastung, dass die Leute am Ende merken, auch die Unternehmen am Ende merken, ein zusätzlicher Gewinn ist auch wirklich ein Gewinn und nicht ein Beitrag fürs Finanzamt. Das ist aus meiner Sicht das Wichtigste überhaupt. Das kostet auch richtig Geld. Also wenn man da richtig reingeht, dann sind das 40, 45 Milliarden Euro, immer zur Hälfte, Bund, Länder. Aber das, glaube ich, muss jetzt diskutiert werden. Das Zweite ist, ich glaube schon, dass wir uns mit der Umsatzsteuer mal beschäftigen müssen. Sie ist ein Sammelsurium von Kuriositäten. Ja. Deswegen halte ich es für richtig, hier erstmal aufzuräumen, Ausnahmetatbestände wegzunehmen und dann auch darüber zu reden, ob die Höhe gerechtfertigt ist. Vielleicht kann man sie sogar senken, wenn man keine Ausnahmen mehr hat. Also das wäre schon
ein Beitrag. Auf wie viel würden Sie senken?
Na, wir sind bei 19% und wir waren mal bei 16%.
Aber es spürt ja gerade in Berlin rum,
21%. Ja, die wollen ja alle mehr Geld, aber ich will ja gar nicht mehr Geld, weil ich glaube, es ist genügend Geld da. Ich will am Ende eine Steuer so gestalten, dass sie nicht abwirkt.
Ja.
Und wir haben im Konsumbereich tatsächlich ein Problem und deswegen schauen wir mal, was passiert. Vielleicht auf 18% runter, vielleicht bleibt es auch bei 19%, aber für viele Unternehmen, für das Steuersystem als solches, ist die Umsatzsteuer echt ein Horror. Weil sie sehr kompliziert ist, wir haben den Vorsteuerabzug und so weiter, wir haben unterschiedliche Steuersätze, bei Tannenbäumen 5 Stück. Also insofern, das ist schon echt ein sehr komplexes Thema und in dem Zusammenhang würde ich auch mehr Digitalisierung wagen. Wir müssen im Steuerrecht wirklich mehr digitalisieren, vereinfachen.
Darf ich kurz mal reingrätschen? Haben Sie schon mal intern berechnet, was könnte denn die Digitalisierung oder die künstliche Intelligenz in der deutschen Bürokratie an Einsparungen zur Folge haben? Also gibt es da eine Zahl?
Nein.
Gibt es nicht?
Ehrlicherweise müssen wir uns hier auch entscheiden. Mit KI, mit den technischen Möglichkeiten könnten wir es theoretisch total komplex machen.
Oder
unkomplex. Das wollen wir aber nicht.
Ja, okay.
Weil ich glaube, dass ein einfaches, transparentes und nachvollziehbares Steuerrecht auch ein Wert als solches ist.
Absolut,
aber die KI, die kann Ihnen ganz viel Individualitäten berechnen und dementsprechend auch außergewöhnliche Belastungen ganz anders geltend machen oder Handwerker. Also das ist mittlerweile kein Argument mehr, aber mir geht es um nachvollziehbares, transparentes Besteuerungswesen. Wir hatten die Chance, bei der Grundsteuer mal ein Einfachmodell auf den Tisch zu legen. Es ist wahnsinnig kompliziert geworden. Wir klagen immer noch beim Bundesverfassungsgericht, auch hier in Baden-Württemberg, damit es wirklich einfacher wird. Und deswegen brauchen wir eine Vereinfachungsoffensive. Und in diesem Zusammenhang, wenn ich 3 Vorschläge machen kann, sage ich auch, dass die Erbschaftssteuer regionalisiert werden soll. Und dann müssen die Länder entscheiden, ob sie sie abschaffen, ob sie sie erhöhen, welche Bemessungsgrundlage sie dort einführen. Aber was nicht geht, ist, dass man so tut, als wenn die Erbschaftssteuer jetzt so viel Potenzial hat, Mehreinnahmen zu generieren für Bildung, für Infrastruktur, was ich da nicht alles Tolles höre, ohne dass es Auswirkungen auf den Wirtschaftsstandort Deutschland hat. Viele kleine und mittlere Betriebe sind jetzt auch in einer Phase der Übergabe. Wenn dann auch noch Erbschaftssteuer als Substanzsteuer kommt,
gehen die.
Sagen die adieu, das ist mir zu viel. Das haben übrigens viele Länder begriffen. In Österreich gibt es keine Erbschaftssteuer mehr, in Schweden gibt es keine Erbschaftssteuer mehr. Der IKEA-Besitzer ist zurückgekommen, Schweden freut sich, insbesondere der Finanzminister. Also man muss ein Stück weit auch die Folgekostenabschätzungen vornehmen, die so manche Steuerdebatte erzeugt. Und oftmals sehe ich da mehr Meinung als Wissen.
Ja, aus dem Grund fordere ich ja auch schon seit Jahren eine Art Haftbarkeit, die man mal besprechen müsste. Genauso, dass ich auch immer wieder sage, Steuergeldverschwendung muss genauso hart bestraft werden wie Steuerhinterziehung.
Richtig.
Weil es ist nichts anderes. Und dass man auch die Politiker in die Haftung nimmt, dann wird halt mal die Pension gestrichen. So, was? Ja. Also, genau, jetzt komme ich auch zu meiner Frage zurück, die mir gekommen ist, um 2 Fliegen mit einer Klappe zu schlagen, habe ich schon vor längerer Zeit mal ausgearbeitet, und zwar Kindergeldreform. Auch um die demografische Kurve wieder nach oben zu biegen, weil wir brauchen ja mehr Kinder fürs Rentensystem. Nämlich, dass man sagt, eine Art Steuerersparnis, und zwar nur aufs Einkommen. Nicht, dass ich sage, okay, ich habe 10 Kinder, bin irgendwie Bürgergeldempfänger und kriege trotzdem die Kohle fürs Kindergeld. Manche Familien finanzieren sich ja dadurch, wie ich weiß. Sondern, dass man sagt, erst wenn du Leistung bringst, kannst du auch eine Ersparnis bekommen, und zwar auf die Einkommensteuer. Das erste Kind 10% Ersparnis, das zweite 20, das dritte 30, das vierte 40. Also mit 4 Kindern hast du keine Steuer mehr auf dein Einkommen. Was halten Sie von der Idee? Erstens, um natürlich hier mehr Kinder ins System zu bringen, um das Rentensystem wieder zu stabilisieren. Und wir wissen ja auch, Bevölkerungswachstum geht immer Hand in Hand mit Wirtschaftswachstum, weil junge Menschen verbrauchen mehr, konsumieren mehr, möchten ein Haus, möchten Mofa, möchten Führerschein machen und die ältere Generation eher weniger. Sehen Sie das als eine sinnvolle Idee oder sagen Sie Finger weg?
Naja, aus eigener Erfahrung weiß ich, dass Geld keine Kinder macht. Deswegen muss man immer das relativieren, zu sagen, wir brauchen Reformen, damit mehr Kinder entstehen, sondern gute Bedingungen befördern eine Familienplanung. Und da gehört natürlich auch die Steuerbelastung dazu. Und das wäre auch ein Beispiel, wie man jungen Familien eine Perspektive aufmachen kann. Ich glaube aber, dass man daneben, deswegen würde ich das erstmal positiv finden, solche Ideen zu beflügeln. Wir haben ja auch immer die Idee eines Familiensplittings. Ich finde weiterhin auch das Ehegattensplitting für die Familienvorsorge oder für das Familienleben wichtig, weil am Ende Familien auch selbst entscheiden sollen, ja, wie Arbeit und wie Erziehungszeit aufgeteilt wird. Also wir müssen, glaube ich, dort viel intensiver darüber nachdenken, wie wir die Bedingungen für Familien verbessern, wie wir nicht nur fiskalisch und finanziell eine Familienplanung so gestalten, dass sie auch wirtschaftlich, sagen wir mal, nicht den Abstieg bedeutet. Das ist ja für viele tatsächlich der Fall, auch gerade für höhere und gehobene Einkommen. Aber daneben ist ein Punkt nicht zu unterschätzen. Wir brauchen ein fittes Bildungssystem und wir brauchen auch ein gutes Sicherheitssystem. Und das stelle ich eben auch in meinem Freundeskreis fest. Meine Kinder werden jetzt älter. Und wenn mein Sohn nach Hause kommt in Berlin und sagt, er fährt eigentlich ab 20 Uhr nicht mehr die S-Bahn oder die U-Bahn aufgrund von Kriminalität und aufgrund der veränderten Bedingungen, muss man eindeutig sagen, dass das auch Auswirkungen auf Familienplanung hat. Und deswegen muss Deutschland an dieser Stelle wirklich wieder zu einem Land werden, wo es gut ist, Kinder zu bekommen, Kinder aufzuziehen, Sicherheit und aber auch Perspektive hat. In Bildungsfragen, in fiskalischen Fragen, in Sicherheitsfragen. Da sind wir ein Stück weit weg und da müssen wir wieder zurück.
Also ich glaube, wir müssen uns generell mal ehrlich machen. Wir müssen auch mal in die Schmerzen reingehen, auch ja, die unbequemen Themen ansprechen, weil es bringt nichts mehr drum rum zu blubbern, weil hätten Sie das vor 3 Jahren gesagt, hätte man gesagt, oh, Sie sind rassistisch oder AfD-nah und so weiter. Aber selbst bei uns im ländlichen Raum gibt es jetzt Beispiele, dass dann auf einmal doch Probleme entstehen. Die Kriminalitätsstatistiken zeigen es und wir sehen auch, dass dass wir viele Fehlentscheidungen der Politik hatten in den letzten Jahrzehnten, auch unter Merkel natürlich, ne? Also der Atomausstieg ist ein Fehler gewesen. Uns wurde ein grundlastfähiger Energiequell entzogen und die Kosten sehen wir ja, die Energiekosten sind nicht mehr wettbewerbsfähig. Wir haben hier in der Region viele Unternehmen aus der Chemieindustrie, aber auch aus produzierendem Gewerbe, die einfach sagen, ich produziere in Tschechien einfach günstiger. Die haben mir einen Stromtarif versprochen für die nächsten 30 Jahre. Warum soll ich hier in Deutschland produzieren? Oder so viel Bürokratie und so weiter. Und wenn die Unternehmen einmal gehen, die planen für 30 Jahre, wenn sie ein Werk irgendwie in der Schweiz bauen oder in Ungarn, die kommen nicht nächste Woche zurück, wenn die Politik nur an der Steuerschraube dreht. Ich glaube, da muss man auch wieder ein bisschen mehr langfristiger denken. Aber ich glaube, jetzt kommt die Zeit der Wahrhaftigkeit, dass wir uns wirklich ehrlich machen müssen, dass wir die Sachen ansprechen müssen, dass wir halt sagen können, okay, vielleicht war die Flüchtlingskrise doch nicht so toll. Kollege Fratscher hat nicht recht behalten, dass die Zuwanderer jetzt unsere Rente bezahlen. Ganz im Gegenteil, es ist eine Zusatzbelastung. Und ohne dann Diffamierung, ohne Stigmatisierung, ohne irgendjemanden abzustempeln als links, rechts oder was auch immer. Und dann können wir endlich in den Diskurs gehen und auch lösungsorientiert Lösungen suchen, so wie Sie sie auch vorschlagen. Weil wir brauchen Lösungen. Und wenn wir keine Lösungen finden, werden die Kollateralschäden einfach größer. Ein so weiter, so wie bisher, geht nicht. Und die Leute spüren's. Und deswegen sehen wir auch bei den Umfragen, dass dann Parteien am rechten oder linken Rand immer stärker werden. Also ist die AfD die Lösung? Glaube ich nicht, weiß ich nicht. Die Linken auf gar keinen Fall. Sozialismus hat noch nie funktioniert, aber wir brauchen Lösungen. Und ich glaube, dass sie das jetzt auch so propagieren, auch den Finger in die Wunde legen, ist extrem wichtig, weil ich höre das auch immer wieder draußen bei den Kunden, aber auch wenn ich bei Vorträgen bin, da kommen Hidden Champions, die einfach sagen, sie haben zum allerersten Mal Angst. Ich hatte am Wochenende mit einem Manager, der sehr hoch bei Bosch angesiedelt ist, ein Gespräch, der sagt, zum ersten Mal in über 30 Jahren, seitdem er bei Bosch tätig ist, hat er selbst Angst um seinen eigenen Job. Die haben jede Krise immer weggesteckt. Da war 2008, das war für sie eine Delle, weil die so breit diversifiziert aufgestellt sind. Aber jetzt rollen Köpfe. Und er sagt, wenn das passiert, was er erwartet, dann werden wir hier ein Beben erleben, das nachhalt bis 2029. Und das macht mir große Sorgen. Und ich bin gerne in diesem Land, ich will nicht gehen. Viele gehen ja einfach nach Dubai, wobei es war eine schlechte Idee, oder woanders hin. Ich glaube einfach, Deutschland hat die Möglichkeiten, hat den Ethos, hat die Arbeitseinstellung, wieder sozusagen auf den richtigen Pfad der Tugend zu kommen. Aber was mir leider viele sagen, ist, die Politik ist nicht mehr die Lösung, sie ist in der Zwischenzeit das Problem.
Das darf niemals so sein, weil Politik immer Teil einer Gesellschaft sein muss.
Aber so kommt es da draußen an.
Ja, selbstverständlich. Ja. Deswegen,
Sie kriegen es doch auch mit bei Ihren Vorträgen.
Ja, selbstverständlich. Ja. Deswegen, es geht ja auch gar nicht darum, Parteien oder Persönlichkeiten anzugreifen oder rassistisch zu wirken. Oder ich finde, zu einem Diskurs gehört immer auch das Benennen von Fakten, aber auch Gefühlen.
Aber Sie wissen, dass der Debattenkorridor wurde in den letzten Jahren auch durch die öffentlich-rechtlichen Medien immer mehr eingeengt, würde ich jetzt schon fast sagen. Und da müssen wir uns, glaube ich, stark machen. Deswegen ist Ihre Stimme ja auch so wichtig, dass wir auch wieder den Mut haben, Sachen anzusprechen, die vielleicht nicht bequem sind oder ins Narrativ passen.
Ja, ich mache den Job schon etwas länger. Ich kann in der Vergangenheit aber auch nicht irgendwie erkennen, dass ich was nicht sagen durfte oder nicht gesagt habe. Ja. Vielleicht war das Echo nicht so groß. Und deswegen freue ich mich, dass sozusagen die Diskussion breiter geworden ist und dass wir auch tatsächlich viel mehr die Probleme benennen und auch Veränderungen haben. Aber als Gesellschaft müssen wir auch immer irgendwie einen Weg rausfinden. Und wir müssen uns selbst auch ein Stück weit motivieren.
Aber ich glaube auch, wir werden einen Weg finden. Da bin
das
ich sehr positiv gestimmt.
Das glaube ich
aber
auch.
Aber ich glaube, der Druck, also die Antwort wird, glaube ich, eher von der Bevölkerung eingefordert werden, als dass sie tatsächlich von der Politik oben kommt.
Ja. Also wir sehen das in anderen Ländern, dass natürlich das auch immer Phasen waren. Und ich glaube an Deutschland, ich glaube an die gesellschaftlichen Verhältnisse hier, ich glaube an die Strukturen, ich glaube an die vielen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler und wir wollen bessere Rahmenbedingungen. Ich komme jetzt hier im Ländle viel rum, bin immer wieder begeistert, wie viele Menschen einfach anpacken und echt Hidden Champions sind. Wir waren gestern in einer Werkshalle für Hebetechnik und als der uns vorgeführt hat, wo der überall Außenstellen hat, denke ich, wow, ja. Wahnsinn. Also ne, wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht schlecht reden, aber wir müssen das, was schlecht läuft, nicht gut reden. Und das, glaube ich, ist ein Punkt, der in Berlin langsam ankommt. Und Winston Churchill hat mal gesagt, wenn zwei immer einer Meinung sind, ist einer bald zu viel. Und deswegen brauchen wir mehr Diskurs, wir müssen mehr diskutieren und jede Seite, ob links, ob rechts, ob grün, ob blau, ob schwarz, was auch immer, wir müssen auch andere Meinungen ertragen, anhören und den Willen zum Diskurs haben und zur Veränderung. Und das, glaube ich, ist wichtig. Aber wir wollen jetzt nicht pastoral wirken. Wichtig ist nach wie vor aus meiner Sicht konstruktive Kritik.
Ja.
Und das war mir persönlich immer wichtig. Wenn ich die Steuerpolitik in Deutschland kritisiere, dann möchte ich auch einen konstruktiven Beitrag leisten. Wir haben ein Einkommensteuersystem auf den Tisch gepackt. Wir sagen, wo gespart werden kann. Und wir sagen auch, was in der Steuerpolitik, was vereinfacht werden kann, was besser laufen kann. Und das, glaube ich, ist auch ein wichtiger Beitrag, um dabei zu sein. Und das erwarte ich von allen Protagonisten.
Ja, nee, ich bin bei Ihnen. Krisen sind Chancen auf jeden Fall. Momentan haben wir wirklich die schwerwiegendste strukturelle Krise Deutschlands seit Bestehen, wie schon erwähnt. Und ich glaube, es würde der Politik auch gut anstehen, wenn sie endlich mal sozusagen irgendwelche Grabenkämpfe ad acta legen würden und wirklich Menschen für die Wirtschaft Politik machen würden. Und dahingehend bin ich auch positiv gestimmt, dass man das schaffen kann.
Wissen Sie, weil Sie das sagen, wir haben die schwerste Krise. Ich persönlich bin Baujahr 76 und in der DDR aufgewachsen. Als 1990, Gott sei Dank, die Wende kam, habe ich aber auch sehr viele Familien erlebt, wo beide Elternteile sofort arbeitslos geworden sind, wo eine Perspektivlosigkeit da war, wo ein System zusammengebrochen ist, wo viel tiefgründigere Disruptionen waren, aber es war viel mehr Hoffnung da. Und es war der Glaube da, dass es wieder vorangeht, dass es besser wird. Es war eine Neugier da. Und manchmal habe ich das Empfinden, dass wir in Deutschland wieder mal neugierig werden müssen auf das, was wir leisten können, das, was vorangeht. Und wir sollten vielleicht auch ein Stück weit weltoffener sein und die richtigen Beispiele dafür wählen, dass um uns herum es gut läuft, aber bei uns nicht immer alles schlecht läuft.
Ja.
Und ein Stück weit brauchen wir dann auch eine Selbstbestätigung. und daraus erwächst was Neues. Und ein schönes Beispiel, was ich immer selbst gerade durchgemacht habe, man hört ja überall, wie toll die chinesischen Elektroautos sind. Ich habe mir jetzt keins gekauft, sondern ein BMW. Es soll keine Markenwerbung sein, aber ich finde den wesentlich besser als jedes chinesische Auto. Und wir müssen mal aufhören, in der Öffentlichkeit immer so zu tun, als wenn alles super ist, was von drüben kommt und wir nicht mehr mithalten können. Nein, es ist schon super und deswegen, was stark ist, muss stark bleiben und was nicht stark ist, muss stark werden.
Ja. Inwiefern werden Sie denn gehört in Berlin in der Politik? Weil Sie machen ja immer wieder konstruktive Vorschläge, was ja wichtig ist, Einsparungen etc., Steuervorschläge. Werden Sie gehört? Werden Sie wegignoriert? Hört Sie nur die CDU und die SPD sagt, nee, es sind alles Kapitalisten? Oder?
Nee, ich werde erstmal nicht überhört. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und ich habe zu allen Parteien gute Kontakte. Ich habe diverse Telefonnummern, wo ich auch direkt anrufen kann. Insofern ist das kein Thema. Die Frage ist nur, inwieweit wir uns konstruktiv einbringen können, inwieweit Vorschläge auch akzeptiert werden und mal offen auch angenommen werden. Da waren wir in der letzten Zeit sehr erfolgreich mit dem Steuerkonzept, aber auch mit diversen anderen haushaltspolitischen Fragen, die wir haben. Aber es wäre jetzt töricht zu sagen, das und das und das, sondern ich glaube, für eine wirkliche NGO, und das sind wir sind ausschließlich mitgliederfinanziert, wir nehmen keine Gelder aus dem Bundeshaushalt oder aus den Landeshaushalten, ist es wichtig, dass man authentisch bleibt, dass man am Ende auch immer deutlich macht, was geht und was nicht geht. Und ich erfülle diese Rolle, glaube ich, gut. Wir sind in Berlin gut vertreten. Der Bund der Steuerzahler macht Vorschläge, die mehr oder weniger gehört werden. Und ich finde, wir sind ein gesundes Gleichgewicht oder ein Gegengewicht in so mancher Debatte, die aus meiner Sicht in ihren Erwartungen und Hoffnungen außer Rand und Band gerät. Also nochmal die Erbschaftsschenkungssteuer, was damit alles erledigt werden soll, oder die Tabaksteuer, oder. Da ist es manchmal gut, ein bisschen auch wieder zu korrigieren und zu sagen, Leute, Vorsicht, okay, so geht's nicht weiter.
Ja.
Aber ich muss auch jeden Tag um Gehör kämpfen.
Ja.
Das finde ich persönlich nicht schlecht. Das hält einen fit und man ist auch dicht an den Problemen dran. Nichts ist selbstverständlich. Und vor dem Hintergrund habe ich Spaß und fühle mich wohl und sehe aber auch, dass es zu Veränderungen beiträgt. Weiß aber auch, dass ich noch viel vor mir habe.
Ja, Sie fahren jetzt gleich nach Süßen. Davor waren Sie in Freiburg, heute waren Sie in Schondorf. Die letzte Frage, die ich an Sie habe, wo stehen wir denn in 5 Jahren in Deutschland? Was haben Sie da für eine Vision?
Helmut Schmidt hat mal gesagt, wer Vision hat, soll zum Arzt gehen. hat ja vielleicht auch Harald Schmidt gesagt. Aber nein, wenn ich optimistisch reinschaue, dann sind wir in 5 Jahren mit einer guten Einkommensteuerreform durch.
Ja.
Wir haben die ersten Früchte, dass der Arbeitsmarkt sich belebt, dass wir Binnenkonjunktur haben und dass die Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland ein Stück weiter gestärkt ist. Wir haben vielleicht andere Wahlergebnisse, dass wir in einem demokratischen Spektrum uns viel mehr aufhalten, anstatt in Randgruppen, egal welche Richtung. Denn Ränder tun uns nicht gut. Sie sorgen für eine gewisse Instabilität und sie verzerren auch die Diskussionsbasis. Und ich hoffe, dass es da wieder zurückgeht. Aber 5 Jahre sind nicht so viel Zeit, wenn wir die deutsche Politik sehen. Wir brauchen bessere Planung. Wir brauchen einen gesellschaftlichen Wandel, was Infrastruktur angeht. Und wir müssen uns darauf einstellen, dass wenn wir jetzt nicht klotzen, wir wirklich in 10 Jahren ein extremes Wohlstandsproblem haben, dann werden wir diesen Sozialstaat, dann werden wir diese wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht mehr halten können.
Ja. Bleibt laut, auf jeden Fall, seid lautstark, geht in den Diskurs, redet mit allen, seid Multiplikatoren, empfehlt das Video dringend weiter, weil es muss definitiv was passieren, wir alle spüren es. In diesem Sinne, Herr Holznagel, vielen Dank für Ihre Zeit.
Ihnen.
Hat mir großen Spaß gemacht,
mir
war
auch
sehr, sehr kurzweilig. Ich hoffe, wir können es mal wieder wiederholen und dann hoffentlich mit einer Rückschau, wo wir sagen, damals hat es begonnen in Schondorf, wir geredet haben, würde mich
wenn
freuen.
Wenn Sie das nächste Mal bei der Schuldenuhr sind.
Oh ja, ich komme vorbei auf einen Kaffee, ja.
Unbedingt.
Danke.